Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten. Ich bin Sabine Brauer, ich bin die Stimme von Let's Talk Myasthenie und bin selbst Myasthenie-Patientin. Es ist mir eine echte Herzensangelegenheit, in dem Podcast verschiedene Fragen und Unsicherheiten zu besprechen. Und heute habe ich ein spannendes Thema, Myasthenie und Angehörige gemeinsam stark. Da wird es um die Perspektive eines Angehörigen, eines Partners von einer Myasthenie-Patientin gehen. Und wir haben noch dazu eingeladen, einen selbstständigen Pflegeberater und Sachverständigen. Der sitzt in Unterfranken, ist aber bundesweit zuständig, spezialisiert auf Kinder und Jugendliche, spezialisiert auf Menschen mit seltener Krankheit und auch spezialisiert auf Menschen mit psychischen Krankheiten. Ja, dann begrüße ich Sie herzlich, Herr Schuster und Herr Oppel. Hallo.
Hallo, schönen guten Morgen.
Hallo, guten Tag.
Kennen Sie den Spruch, wenn ich Hufgetrappel höre, denke ich an Pferde und nicht an Zebras?
Kenne ich tatsächlich aus dem Arbeitsalltag sehr häufig.
Sehr häufig, okay. Ja. Und Herr Schuster, kennen Sie den?
Nee, kenne ich so auch nicht. Also.
Kennen Sie nicht? Okay. Das war ein Satz, der ist mir mal begegnet in meiner Diagnostikphase, weil man bei mir die Myasthenie zuerst nicht erkannt hat. Und eben so ein Satz, den die Ärzte wohl im Studium lernen, will heißen, ich denke nicht erstmal an das Seltene, sondern erstmal an das Häufigere. So, jetzt sind wir auch mitten im Thema. Herr Schuster, wie war das bei Ihnen, diese Diagnosefindungsphase mit Ihrer Frau? Wie lief das?
Wir haben sehr ambivalentes Verhältnis zu dieser ganzen Myasthenie-Geschichte, weil das ging relativ schnell, diese ganze Diagnostik. Meine Frau ist im Januar irgendwie wegen Augenlider hängen und sowas in die Klinik gekommen, auch wegen Muskelschwäche. Das dauerte dann letztendlich so 6 Wochen, war noch mal kurz zu Hause oder war längere Zeit dann zu Hause und ist dann beim zweiten Aufenthalt wurde es bei ihr diagnostiziert, weil es war aber auch so, sie hatte ein großes Tynom. So, sprich, das war bereits bei 100 Gramm Gewicht, also konnte dann sehr schnell eine Operation angesagt werden, was dann auch schon im März stattfand. Und deswegen so dieses Ambivalente dazu, wenn sie nicht diese sehr schnelle Diagnostik gehabt hätte, wäre dieses Tynom nicht entdeckt worden. So, und dadurch war die Myasthenie mit ihren Vorzeichen, die dann gar nicht so das Dramatische war, aber anzeigte, da ist was. Und dadurch wurde dieses Tynom entdeckt, was kurz davor war, Richtung Herzen zu wachsen. So, was dann zum Glück aber auch wiederum minimalinvasiv mit so einem Roboterteil dann entfernt werden konnte. Also das war dann wiederum Glück dabei.
Da sagen Sie was, das Glück auf der einen Seite und dann anhand dieser speziellen Tymom-Thematik auch gleich zu wissen, okay, das geht in die Richtung, das Tymom wird entfernt. Wie war das bei Ihnen? War das gleich so streng nach Lehrbuch oder war eher bei Ihnen so die Situation, naja, also nach Lehrbuch ist da gar nichts gewesen?
Nö, nach Lehrbuch war da gar nichts so.
Okay,
Wobei auch wieder Glück, diese minimalinvasive Operation konnte nur in Berlin stattfinden, weil die da hatten da so einen tollen Roboter, mit dessen Hilfe die Operateure das durchführen konnten. Und dadurch ist sie dann auch dort an die Forschungsambulanz gekommen. Und dann stellt sie sich raus, dass das Ganze hochgradig kompliziert ist mit ihrer Myasthenie. Ja. Und es waren dann auch in den ersten 3-4 Jahren 30, 40 Krankenhausaufenthalte, die wiederum zum Glück immer recht kurz waren. Bei vielen Schwererkrankten ist ja häufig auch eine lange Phase mit Intensivstation, mit Rollstuhl. Das war bei meiner Frau zum Glück nicht der Fall. Aber sie durfte dafür denn alle 6 bis 8 Wochen wieder hin und wieder auf die Intensivstation und Blutwäsche und so einen ganzen Mist.
Ja. Mich interessiert jetzt ganz genau Ihre Position als Angehöriger, weil ich finde immer die Angehörigen, die sind genauso mit im Boot, also gerade Männer und Kinder, wie die Betroffenen. Und gerade mit so viel Krankenhausaufenthalten, mit so viel, ich sag mal, Nachrichten, wo man am Anfang ja gar nicht weiß, wie geht man damit um. Wie ging es Ihnen damit?
Es war letztendlich nachher erstmal Alltag organisieren. So, also das heißt, es war dadurch, dass wir zu dem Zeitpunkt in der Beginn der Erkrankungsphase waren, unsere 3 Jungs 9, 11, 13. Also so, das war dann die Organisation davon und am Anfang war ja auch immer so die Hoffnung, es ist letztendlich eine Reparaturphase. Genom wird entfernt, dann war eine Reha angesagt und dann wird das alles schon wieder. Nur meine Frau durfte direkt von der Reha dann wieder in die Charité, wieder auf Intensivstation. So, das war so diese Momente, wo es dann kippte. Der Vorteil war, wir haben hier zum Glück einen relativ intensiven Freundeskreis, Hilfspersonen, die dann auch mal für mehrere Tage einspringen konnten. Und auch wenn ich da mal beruflich unterwegs war, war da vieles möglich.
Mein Mann hat damals ganz oft gesagt, ich weiß gar nicht, wann du ins Krankenhaus musst oder wann nicht. Das verunsichert mich völlig. Da habe ich Angst, weil ich habe immer gesagt, bloß kein Krankenhaus, kein Krankenhaus. Wie war das bei Ihnen?
Ich fand es immer sehr gut und sicher, wenn meine Frau im Krankenhaus ist. So, also so, weil der Weg dahin war immer das, wo es unklar ist, wie lange ist sie stabil für den Weg. So, weil das ist auch von uns bis zur zuständigen Krankenhaus sind das 2, 3 Stunden Fahrt. So, und deswegen war ich immer beratend tätig, jetzt bloß zügig den Koffer zu packen und lieber zeitig zum Krankenhaus zu fahren.
Wie ist das mit Ihren tiefen Ängsten und Sorgen? Also darüber spricht man ja nicht so offen normalerweise, aber die hat man ja im Hinterkopf.
Also es gab da ganz starke Krisen natürlich. Also gerade als so die Phasen waren, sie hatte 2-mal eine Reha und ist danach dann letztendlich wegen Überanstrengung in der Reha wieder auf die Intensivstation gekommen. Und die spannenden Phasen für mich sind in dieser Intensivstationsphase immer gewesen, wo es nicht klar war, ob es jetzt kippt, ob sie beatmungspflichtig war, wurde, ob jetzt sich die Situation auf der Intensivstation nochmal verschlechtert, wo sie dann telefonisch plötzlich mal lange nicht erreichbar war. So, also das heißt, wenn ich abends mit ihr nochmal telefoniert habe und am nächsten Tag war sie nicht mehr erreichbar. So, also, und ich dann letztendlich stundenlang gewartet habe, bis ich mal die Rückmeldung über WhatsApp sonst wie bekommen habe. Das waren schon hochkritische Momente für mich persönlich. So, das ist natürlich alles nicht das, was ich dann meiner Frau denn, also das Aufatmen, als sie sich wieder gemeldet hat, das war das Entscheidende. Die Kinder haben und auch sonst die meisten bekannten Freunde, die haben davon nicht so viel mitgekriegt. Aber gut, die einen oder anderen, die haben das dann halt auch immer mal, diese Krisen dann von mir voll mitgekriegt und ich durfte mich bei denen ausheulen. Nein, sozusagen den aktuellen Stand dann halt auch gerade erzählen. Und das, also dieses Loswerden, das ist dann in solchen Situationen dann ja wirklich das Spannende. Und das endete halt auch immer mal wieder bei verschiedenen Freunden, Kollegen, Familienangehörigen, die dieses Wechselhafte der Myasthenie dadurch aber auch immer nur die kritischen Phasen dann mal mitbekommen haben. Also das ist ja auch immer das Schwierige.
Genau. Man entwickelt so als Person und auch als Paar oder als Kinder zu Eltern. Man entwickelt ja auch ganz, ganz viele Stärken, eben durch solche Erlebnisse. Aber trotzdem möchte ich nochmal den Fokus auf das Thema Beratung oder Unterstützung lenken. Da möchte ich jetzt mal den Stab an den Herr Oppel übergeben. Sie sind ja in dem Bereich tätig und da würde ich gerne mal von Ihnen wissen, was genau tun Sie und wie passen da diese Kolibris oder Zebras, so nennt man die seltenen Erkrankten oft gerne. Da übergebe ich mal gerne an Sie.
Ja, super. Vielen Dank. Es ist tatsächlich so, man erlebt in dem Bereich, in dem ich tätig bin, ganz viel in Schicksalen. Man muss ganz viel trösten, man muss ganz viel lotsen, man muss ganz viel Hilfestellung geben. Und das macht es bei einer Krankheit wie der Myasthenie einfach besonders schwierig, weil wir hier keine kontinuierliche Krankheitsbeobachtung haben. Also wir haben einfach keine durchgängigen Symptome, wir haben keinen ständigen Hilfebedarf. Der Hilfebedarf ist auch nicht dauerhaft durch Fremde gegeben, was die Voraussetzung für einen Pflegegrad ist, sodass ich jetzt kurz darauf eingehe, was Sie zum Schluss gefragt haben mit dem passenden Pflegegrad und Grad der Behinderung. Das ist genau das, was dem richtigen Einstufen im Wege steht. Und da komme eben zum Beispiel ich ins Boot, indem ich bei meinen Klienten, bei meinen Patienten, wo ich vor Ort dann quasi berate, dazu übergehe, hier zu unterstützen und zu schauen, Mensch, wie bekommen wir jetzt hier das in der Formulierung so hin, dass die Gutachterinnen und Gutachter das verstehen, was hier für Problematik vorliegt? Weil auch in der Gutachterszene, gerade im Bereich Pflegegrad, hört man halt bei Hufgetrappel auch wirklich die Pferde kommen und nicht die Zebras. Dafür muss man sich, wie ich oder auch wie wir in diesem Podcast hier und viele Ärzte in dem Bereich, auf eine seltene Diagnose spezialisiert haben, damit man das im Kopf hat. Und das habe ich gemacht, weil ich selbst einen Sohn mit einer seltenen Diagnose der Lunge habe und ich habe viele Jahre versucht, Hilfe für meinen Sohn zu bekommen und habe dann niemanden gefunden und habe gesagt, gut, dann werde ich wohl jetzt der neue Zebra-Beauftragte und ja, genau, das bin ich jetzt. Ich betreue bundesweit ungefähr 300 Familien, tatsächlich in ganz Deutschland und begleite dabei, in die richtigen Einstufungen zu kommen, vor allem aber im Rahmen der Pflegegrad-Einstufung bei den Pflichtberatungseinsätzen. Wenn ich einen Pflegegrad habe, muss ich mich nämlich regelmäßig, je nach Pflegegrad unterschiedlich häufig, kontrollieren lassen, ja, also beraten lassen. Aber im Prinzip schauen wir schon nach dem Rechten. Wo ist Hilfebedarf? Wo braucht man Unterstützung? Und ja, das mache ich bei 300 Menschen in ganz Deutschland. Und spannenderweise sind da eben auch tatsächlich Klienten und Patienten mit einer MG dabei.
Ja, und da springe ich mal rein, weil Sie das gerade so sagen, Beratungseinsatzkontrolle. Es ist ja auch tatsächlich so, dass diese Beratungseinsätze auch dazu dienen können, dass man eben mit Hilfsmitteln besser versorgt wird. Ne? Da sind ja so ganz viele Gesetzesänderungen im Hintergrund gewesen und eigentlich dienen diese Kontrolleinsätze ja auch einer Verbesserung der Situation eines behinderten Menschen und oder eines kranken Menschen.
Wenn ich da noch ganz kurz reingrätschen darf, also ja, es ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass ich gerade, wenn ich eine seltene Erkrankung habe, dass ich da wirklich einen Wegbegleiter habe, der sich im Sozialrecht so halbwegs sicher auskennt und da natürlich noch extrem viele Kontakte links und rechts hat, da habe ich es wirklich leichter. Also ich weiß gar nicht, wie es wir haben beim Herrn Schuster bis jetzt war, aber tatsächlich ist es halt mein Job, nicht hier die große Kontrollinstanz zu spielen und das Kreuz bei Ja zu setzen und wieder wegzufahren bei diesen Beratungseinsätzen, sondern wie Sie so schön gesagt haben, wir dürfen seit letztem Jahr Hilfsmittel verordnen. Das flutscht viel leichter, wenn das der Sachverständige vor Ort, wenn das der Pflegeberater, der Beratungsdienst vor Ort schon mal ankreuzt. Ich kann bei Widersprüchen unterstützen, indem ich sage, hört mal, liebe Mitarbeiter der Kasse, der Kostenträger, das geht so nicht. Und deswegen ist es für mich so wichtig, hier zu begleiten, um eben auch mich links und rechts meines Fachgebiets der Pflege mit meinen Kooperationspartnern und Unterstützern an der Seite Kontakten einfach mit einbringen zu dürfen und zu sagen, Mensch, jetzt was sind jetzt eure Schwerpunkte, wo sind eure Beratungsprobleme?
Ja, also danke für die Worte, weil das finde ich auch extrem wichtig. Und da gebe ich nochmal den Ball an den Herrn Schuster. Haben Sie da auch Erlebnisse mit vielleicht, weil Sie sagten auch das Stichwort Beatmung, ja, nein, das war mal so bei euch eine Frage. Gab es da Sachen, die geregelt werden mussten?
Nee, zum Glück war es auch da so, dass wir von den Ärzten sehr, sehr gut beraten wurden, dass denn auch die Verordnung für Sauerstoff hier zu Hause und sowas da war. Das dauerte ein bisschen von der Organisation her, weil so hier im ländlichen Raum dann jeweils das zu kriegen und dann vielleicht noch von der Krankenkasse, die dann den Rollstuhl irgendwo bestellen muss, sowas halt. Das war dann eher organisatorisch, aber an sich hatten wir damit relativ wenig Probleme. Trotzdem finde ich das total klasse, was Sie, Herr Oppel, dort eben erzählt haben, weil unsere Erfahrung, oder ich war bei den Pflegeberatungseinsätzen, denn gerade letzte Woche hatten wir wieder einen, ist, dass wir klassischerweise immer erstmal die erste Viertelstunde dann der Person, die dann diese Pflegeberatung durchführen, dann erstmal die Myasthenie erklären. So, zum Glück kommt dann ja immer mal die Ansage, ich habe schon mal in die Akte reingeschaut. Und da ist zum Glück dadurch, dass eben diese 30 Krankenhausaufenthalte da waren und die Verordnungen sehr eindeutig sind und waren, ist ja das Verständnis da. Und es sind zum Glück immer wieder oder kommen da nicht kritische Situationen dazu. Aber sich jedes Mal wieder erklären müssen, jedes Mal wieder einer anderen Pflegeberaterin, Berater da gegenüberzustehen. Da war ja fast schon Corona ein Glück, dass es dann immer mal wieder nur telefonisch oder per Videoschaltung ging. So, also dann war das zumindest nicht ganz so aufwendig.
Da würde ich jetzt gerne mal reinspringen und würde einfach mal so euch beide fragen, was würdet ihr Angehörigen an die Hand geben, um gut durch diese Höhen und Tiefen und diese Schwierigkeiten auch zu kommen? Herr Schuster, vielleicht fangen Sie an.
Ruhe bewahren. Also
gut.
Ja, also es ist ein Dauerlauf und wir sind mit einer chronischen Erkrankung dort und es bringt nichts, hektisch in irgendwelchen Internetforen, sonst was, sich irgendein Scheiß, Entschuldigung, also, durchzulesen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es dann die jeweilige Person wirklich trifft, weil bei der Myasthenie, aber vielleicht auch bei anderen seltenen Erkrankungen, es ist immer sehr, sehr individuell und man kann sich ausgesprochen verunsichern lassen. Schön wäre es, wenn man sehr zeitig Fachkompetenz sich holt. Und das ist ja bei uns dann letztendlich die Myasthenie-Gesellschaft gewesen, also die Selbsthilfegeschichten, die es ja auch bei vielen anderen seltenen Erkrankungen gibt, wo es dann eben Betroffenengruppen gibt, wo man dann eben sehr schnell an oder hoffentlich schneller an kompetente Personen kommt, die ein meistens schneller beraten können oder Hilfe geben können, was denn tatsächlich helfen kann, als zum Teil die Ärzte, die Hausärzte, also die Myasthenie-Gesellschaft hat eine wunderschöne Broschüre erstellt, die drückt meine Frau denn immer noch sämtlichen Ärzten in die Hand, die dann damit nichts zu tun haben. So, vom Zahnarzt über Lungen, Gynäkologen, sonst was halt alles. Also da kommen ja diverseste Ärzte zusammen so im Laufe der Jahre. Und sowas wie den Schwerbehindertenausweis auf jeden Fall positiv zu nehmen. Er ist kein Ausweis, der an die Stirn geklebt ist, sondern etwas, was hilfreich sein kann bei Behördengängen, bei Parkplätzen, sonst was halt alles. Oder eben auch für die Pflegeberatung dann vielleicht da unterstützend ist. Aber es ist nichts, was man immer zeigen muss, sondern was dann im Notfall ausgesprochen hilfreich sein kann.
Also danke auch für den Tipp, das ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Herr Oppel, was haben Sie noch da zu dem Thema Rat an Angehörige und Myasthenie-Betroffene?
Das hat Herr Schuster so schön gesagt, da kann ich ja kaum noch was ergänzen. Ich finde auch tatsächlich immer, der allererste Rat an der Stelle ist wirklich der Austausch und zwar mit anderen Betroffenen und deren Angehörigen im Bereich der Selbsthilfe. Also im Zweifel, wenn ich niemanden im direkten Umfeld finde, was bei einer seltenen Erkrankung, wir haben ja 4000 verschiedene seltene Erkrankungen in Deutschland und in Europa, wahrscheinlich absolut nicht immer sinnvoll ist, danach zu suchen. Das ist zeitaufwendig, sodass ich dann hier wirklich an so Fachgesellschaften und Vereine empfehle und sage, hier, tauscht euch da mal aus. Da gibt es bestimmt ein Betroffenen-Netzwerk, eine Angehörigengruppe. Schaut mal, dass ihr da in Kontakt kommt. Und im Zweifel wird man dann über diese Menschen, über die anderen Betroffenen und Angehörigen dann auch zu Fachleuten wie mir kommen, weil das ist dann natürlich intern schon bekannt. Oder gibt es jemanden, der sich auskennt und der hatte vielleicht so einen Fall schon mal, frag mal danach. Also ich glaube auch, dass dieser Austausch im Bereich der Selbsthilfe und dann Unterstützung durch Fachleute holen absolut das Wichtigste an der Stelle sind.
Tja, mit den Worten würde ich euch dann verabschieden. Und an der Stelle verweise ich auch immer noch gerne, dass ihr Hörer, liebe Hörerinnen und liebe Zuhörer, den Podcast gerne liken oder abonnieren könnt und auch Anregungen und Themen an die Mailadresse podcast@miasthenie.de schreiben könnt. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge und sage, wie immer, reinhören lohnt sich.
Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.